Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gesellschaftliche Bedeutung der Reformation,
hat wie die Reformation
den Bund in der Bevölkerung
die Länder, die Gemeinden, hat,
was
die
hat EKD sie
veranlasst,
intensiv
und dazu möchte ich sich in die Vorbereitung
des Reformationsgeschehens 2017
zu dieser Gemeinschaftsveranstaltung,
eine Gemeinschaftsveranstaltung des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Evangelischen Akademie Meißen und des Deutschen Kulturrates. Einen besonders herzlichen Dank und einen herzlichen Gruß natürlich unseren Gästen hier auf dem Podium. Mit Ihnen diskutieren in der nächsten Stunde Frau Eva Leibbrand aus Augsburg. Sie ist Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie ist Politikerin, Grünen-Politikerin. Sie ist Übersetzerin, sie ist Schriftstellerin. Sie ist aber auch eine unglaublich engagierte Akteurin. Und als solche war sie 12 Jahre Stadträtin in Augsburg und davon 6 Jahre Kulturbürgermeisterin. Christiane Thiel ist aus dem sächsischen Freiberg kommend, hat Mathematik studiert in Leipzig an der Karl-Marx-Universität, später dann noch Theologie in Marburg und Berlin. Sie war ab 2001 Jugendpfarrerin in Leipzig und gleichzeitig eine ganz erfolgreiche Autorin. Sie bekam für ihr erstes Buch ein Jugendbuch, der Titel Das Jahr, in dem ich 13,5 war, den Peter-Hertling-Preis. Ganz von Ihnen rechts außen, von mir links außen, was gar nicht zu bedeuten hat, Christian Wolf. Er ist evangelisch-lutherischer Pfarrer im Ruhestand, war zuletzt, und das wird den Leipzigern bekannt sein, an der Thomaskirche. 2014 war er Initiator von Willkommen in Leipzig, eine weltoffene Stadt der Vielfalt. Und diese Initiative hat sich stark gemacht gegen Legida. Er ist jetzt Vorsitzender des Kuratoriums Forum Thomanum und war 2016 Direktoriumsmitglied der Neuen Bach-Gesellschaft. Jetzt im Ruhestand sind seine Aktionen und Tätigkeiten vielfältig. Er berät Kirche, Zivilgesellschaft und er berät Politik. Und wie er mir heute verraten hat, gibt es wöchentlich einen Blog zu aktuellen Themen von ihm. Ebenfalls diskutiert mit uns Olaf Zimmermann, der unmittelbar neben mir sitzt. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber der Zeitschrift Politik und Kultur. Olaf Zimmermann ist auch ehrenamtlich ein unglaublich engagierter, sowohl im kirchlichen als im kulturellen und kulturpolitischen Bereich. Zum Beispiel ist er Vorstandsmitglied des Kulturforums der Sozialdemokratie und er moderiert seit 2016 die Initiative Kulturelle Integration, die eine Initiative verschiedener Bundesministerien ist. Mein Name ist Regine Möbius. Ich vertrete als stellvertretende Bundesvorsitzende den Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und als Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates. Der Wittenberger Theologe und Publizist, Schriftsteller Friedrich Schollemer hat zusammen mit Christian Wolf im vergangenen Jahr ein Memorandum zum Reformationsfest 2017 veröffentlicht mit dem Titel Reformation in der Krise, wieder die Selbsttäuschung. Ausgehend von einer kritischen Reflexion des Reformationsjubiläums setzen beide sich kritisch auseinander mit der Lage der evangelischen Kirche, aber das nicht nur das. Und deswegen würde ich auch gerne die erste Frage an Sie stellen, Herr Wolf. War dieses doch sehr üppig dimensionierte Programm der Reformationsdekade, aber auch des Reformationsjubiläums Anlass für Ihren kritischen Blick? Oder hätten Sie sich überhaupt gewünscht, dass es eine anders dimensionierte Herangehensweise an das Reformationsjubiläum gegeben hätte?
Also wenn man Dinge des Jubiläumsjahrs im Rückblick kritisch betrachtet, ist es immer so, dass sich sofort einer meldet, der sagt, aber bei uns gab es ganz tolle Veranstaltungen, es war großartig, und dann blicken die Leute zurück auf sicherlich wunderbare Gemeindeinitiativen, auf erfolgreiche Konzerte, Aktionen, Festivitäten und so weiter. Also unter den tausenden Veranstaltungen, die es im vergangenen Jahr gegeben hat, hat es, ich habe ja solche auch miterlebt und mitgestaltet, sicherlich auch ganz hervorragende Veranstaltungen gegeben, an die sich die Menschen, die es miterlebt haben, gerne erinnern und da auf vielleicht einen neuen Zugang zur Kirche und zu theologischen Themen gefunden haben. Das muss man klar sehen, wenn man jetzt so einen pauschalen Blick wirft auf das Reformationsjubiläum, sowohl im Vorlauf wie dann im tatsächlichen Ablauf. Friedrich Schorlemmer und ich haben uns zusammengesetzt nach diesen Kirchentagen am Weg Ende Mai, die ja in ostdeutschen Städten stattgefunden haben, wie Leipzig, Erfurt, Jena, Dessau, Magdeburg. Und ich konnte natürlich jetzt nur blicken auf Leipzig, und da war mein Eindruck, auch da einige wunderbare Dinge, zum Beispiel diese große Performance auf dem Marktplatz über die Leipziger Disputation, das war großartig gemacht. Aber mein Eindruck war, was man auch im Vorfeld schon vorhersehen konnte, diese Kirchentage am Wege waren von oben den Gemeinden übergestülpt worden, und es gab keine innere Beteiligung der Kirche an ihrem eigenen Jubiläum. Und da wurde etwas deutlich, was, wenn man jetzt mehr darüber nachdenkt, auch für das gesamte Reformationsjubiläum gilt, aus meiner Sicht. Es war ein Jubiläum, was von der offiziellen Kirche, also der EKD und diesem R2017, sehr staatskonform organisiert war, sehr staatstragend auch organisiert war, inhaltlich aufgebaut war. Aber das, was jetzt hier auf Ostdeutschland bezogen, die Kirchgemeinden vor Ort bewegt, kam kaum zur Sprache. Reformation schon im 16. Jahrhundert setzt eine Krise voraus. Und damals gab es eine tiefgreifende Krise der Gesellschaft und Kirche. Das war ja nicht getrennt. Wir befinden uns aus meiner Sicht heute auch in einer tiefgreifenden Krise der Kirche. Und über dieses Thema wurde so gut wie nicht diskutiert. Es wurde nur am Rande, wenn überhaupt, thematisiert. Man kann ja nicht alle tausend Veranstaltungen im Blick haben. Das wollten wir mit diesem Memorandum anmahnen und haben dazu einiges gesagt. Es beschränkt sich dieses Memorandum auf die Situation der evangelischen Kirche im 21. Jahrhundert und ist ein bewusst auch ostdeutscher Blick auf die Situation, wobei es ja so ist, dass Schorlemmer und ich insofern ja wiederum Ost-West miteinander vereinen, weil ich ja erst seit 92 in Leipzig bin und vorher in Mannheim als Gemeindepfarrer tätig war. Noch einen letzten Punkt. Ich habe schon vor so ab 2014 mich immer gefragt, Wieso ist es der evangelischen Kirche, und von heute her gesehen muss ich sagen, es ist der evangelischen Kirche nicht gelungen, ein prägnantes Motto für dieses Jubiläum in der Gesellschaft zu kommunizieren. Man ist geschwankt von Luther 2017, am Anfang war das Wort, zu R 2017, ist das jetzt ein Parfüm, ein neues Parfüm oder was ist das? Also auch wie das kommuniziert wurde, ja, mit dem Seehund und dem Wasserball auf der Schnauze, ja, fragt man sich, was hat das mit Kirche zu tun? Bis dahin Christusfest, ja, wo man den Eindruck hatte, es muss ökumenisch sein, so als ob das, was da im 16. Jahrhundert passiert ist, ein Unglücksfall gewesen ist, dass es dort zur Spaltung kam. Also das war alles etwas merkwürdig. Und wir an der Thomaskirche haben dann in Diskussionen einfach einen Dreiklang, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben, entwickelt. Was bedeutet Reformation? Und sind zu diesen drei Begriffen gekommen: Freiheit, Bildung, Verantwortung. Drei Begriffe, die sowohl theologisch wie im säkularen Raum zu kommunizieren sind.
Ja, schönen Dank. Eva Leibbrand. Kann ich mal bitte ein bisschen Mikro kriegen? Danke. Dich haben ja doch zwei sehr unterschiedliche Wirkungsmechanismen geprägt. Zum einen warst du die Tochter des ehemaligen evangelischen Landesbischofs und EKD-Ratsvorsitzenden Hermann Dietz-Felbinger. Zum anderen hast du als junge Frau die 68er erlebt. Doch, denke ich mir, ein großes Spannungsfeld. Und die Frage ist natürlich, haben die Reformationsfeierlichkeiten für dich das gebracht, was in dieser stark veränderten Gesellschaft aufgrund deiner Sozialisation, aufgrund deiner Erfahrung notwendig gewesen ist?
Ich würde, wenn du erlaubst, einfach mal mit den Hüten Kulturpolitik und VS sprechen, also außerkirchlich. Als Kulturpolitikerin haben wir damals in Augsburg 2005 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden gefeiert. Und da habe ich gemerkt, eine Riesenausstellung gab es da, dass es auch eine Jubiläumskultur gibt. Also immer wenn man ein Jubiläum feiert, zeigt man auch etwas über die Gegenwart. Man zeigt den vergangenen Anlass, aber man zeigt auch, welches Licht die Gegenwart auf diesen Anlass wirft. Und es ist eine große Chance, jedes Jubiläum ist eine große Chance, zu zeigen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Also eine kulturelle Entwicklung aufzuzeigen. Und das habe ich jetzt bei dem Reformationsprojekt vermisst. Also mir ist da nicht wirklich deutlich geworden, dass man versucht, neu zu interpretieren. Also, wenn ich das so sagen darf, Martin Luther hat ja nicht das Zeug zum Heiligen, sondern das ist ein Mensch in einer bestimmten historischen Zeit gewesen, der bestimmte Dinge getan hat. Da hätte man analysieren können, zum Beispiel war das eine schöpferische Zerstörung, was er da vorgenommen hat, mit welchen Folgen. Man hätte Vergleiche ziehen können zu heute. Schöpferische Zerstörung ist wichtig, um Dinge in Gang zu setzen. Sie bewirkt aber möglicherweise eben auch tatsächlich Zerstörung und auch tatsächlich Konflikte. Also diese Dinge zu betrachten anhand dieses historischen Beispiels, oder was hat es für Folgen, das habe ich von Herrn Schorlemmer, dass es die Wahrheit nur noch im Plural gibt. Die Reformation sagt für mich, es gibt die Wahrheit nur noch im Plural. Wir haben damals in Augsburg gefeiert, dass ein Reichsgesetz wie der Augsburger Religionsfrieden sagt, ihr Menschen dürft unterschiedlich glauben. Und dass der Staat, also dieses Reich, dass dieses Reich trotzdem existieren kann, auch wenn die Menschen unterschiedlich glauben. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir gerade heute, wo Religion ja wieder eine ganz große Rolle spielt, vor allem unterschiedliche Religionen, aus denen wir Lehren ziehen könnten. Wie machen wir das, dass Leute unterschiedlich leben und glauben können und wir trotzdem ein staatliches Ganzes und ein gesellschaftliches Miteinander haben? Also das wären alles Themen gewesen, die ich mir gewünscht hätte und wo dieses Thema enorm fruchtbar ist. Wir im VS haben das Thema Medienrevolution aufgegriffen, damals und heute die digitale Revolution, haben dazu mehrere Veranstaltungen gemacht, ich glaube mit ganz großem Gewinn. Abschließend, wir reden heute viel von Filterblasen. Das Unangenehme bei dem Thema ist, dass man sich ja immer fragen muss, bin ich auch in einer? Ich sehe die Filterblasen der anderen sehr gerne, aber meine eigene ist mir unangenehm. Und für mich war erkennbar jetzt bei diesem Reformationsjubiläum, dass da eine Filterblase war, in der sich vieles abgespielt hat. Und schön wäre es gewesen, man hätte die ab und zu mal durchstochen.
Dankeschön. Olaf Zimmermann, du bist der Geschäftsführer. Ja. Der Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Kulturverbände. Und natürlich ist für dich die Frage, die auch sonst immer im Raum steht, inwieweit sind die Kulturverbände, die Initiativen im kulturellen Bereich eingebunden gewesen? Oder war es doch mehr ein aufgeschlüpft ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber es geht in die Richtung, war es doch mehr eine Initiative von oben, um sich zu schmücken?
Also ich glaube, ich kann das mal bei Beantwortung dieser Frage bei dem anknüpfen, was Herr Wolf quasi hier vorgelegt hat. Ich bin maßlos enttäuscht gewesen über dieses Reformationsjubiläum. Und zwar, weil die Einbindung nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, aber weil es einfach etwas wie eine, ich sag mal, generelle Fehlentwicklung gab. Ich bin auch gar nicht dran unschuldig. Also ich habe mich am Anfang, das will ich hier bekennen, fundamental geirrt. Ich habe nämlich gedacht, dass das Problem bei diesem Reformationsjubiläum der Staat wäre. Also wie wir das in den letzten Jahrhunderten immer hatten, wenn Sie sich mal das Reformationsjubiläum 1917 anschauen zum Beispiel, national-chauvinistisch ist noch eine freundliche Umschreibung dessen, der Staat hat letztendlich dieses Reformationsjubiläum benutzt, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Und meine Sorge war auch, dass 2017 der Staat quasi so etwas wie die Leadership übernimmt und versucht, dieses Reformationsjubiläum inhaltlich zu gestalten. Da habe ich mich geirrt, das hat der Staat nicht getan. Das heißt, der Staat hat sich zurückgehalten, der Staat hat Geld gegeben, der Staat hat natürlich einen Staatsakt zu Beginn und einen Staatsakt zum Schluss gemacht, ja, der hat viele Ausstellungen finanziert, aber die inhaltliche Positionierung, die hat die evangelische Kirche gemacht. Das heißt, da hat der Staat sich wirklich zum allergrößten Teil herausgehalten. Und da haben wir ja 10 Jahre vorher mit begonnen. Es gab ja diese Reformationsdekade, also 2007 hat das quasi angefangen, 2008 mit der Idee, wir wollen große gesellschaftliche Bereiche einbinden. Und da muss man einfach am Schluss feststellen, diese gesellschaftlichen Bereiche sind nicht eingebunden worden. Also ich möchte das genauso argumentieren, wie Herr Wolf das gesagt hat. Man muss unterscheiden zwischen dem, was vor Ort auch sehr positiv stattgefunden hat. Und da gab es viele tolle Veranstaltungen, da sind auch die unterschiedlichsten Gruppen eingebunden gewesen. Aber wenn es darum geht, wie denn überhaupt die Planungen gemacht worden sind, wenn man gesagt hat, über welche Idee wollen wir denn in diesem Reformationsjubiläum eigentlich gemeinsam sprechen, dann hat das die EKD ganz autistisch selber gemacht, ja, und hat letztendlich niemand von außen und zwar auf Augenhöhe mit hineingenommen. Und deswegen glaube ich, wenn wir auch jetzt uns das Ergebnis anschauen, dass das hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Also man hätte bei diesem Reformationsjubiläum viel mehr Menschen erreichen können, und zwar gerade die, die noch nicht oder die nicht kirchennah sind, sondern besonders diejenigen, die auch weiter wegstehen würden. Aber dafür hätte man viele gesellschaftlichen Gruppen vorher einbinden müssen. Das hat man nicht getan. Und deswegen ist leider nicht so viel passiert, wie es hätte passieren können.
Dankeschön. Christiane Thiel, Sie sind Studierendenpastorin in Halle seit 2016. Ihr Plädoyer ist, ich muss noch einen Schluck trinken. Also wenn am ersten Messetag schon die Stimme weggeht, ist das natürlich ziemlich katastrophal. Ihr Plädoyer ist ja, Christsein heißt aufmüpfig sein, querdenken. Nicht ohne Grund haben Sie sich sicher dieser neuen Aufgabe gestellt, Jugend zu motivieren. Sie sind in ein anderes Bundesland gegangen, was ich denke nicht problematisch ist. Wie ist für Sie auch in der Wahrnehmung, in der Arbeit mit Jugendlichen, das, was die EKD vorhatte, gerade, denke ich mir, notwendig in den östlichen Bundesländern, wie ist das für Sie realisiert worden?
Also zuerst möchte ich sagen, dass ich glaube, das Fest ist so gefeiert worden, wie wir sind. Ich nehme das so zur Kenntnis. So ist das Land und so ist unsere Gesellschaft. Es ist eigentlich, das meiste ist egal. Und das war eben auch egal. Und das ist auch ein Beispiel für das, was Yuval Harari, der israelische Historiker, sagt, für die humanistische Revolution. Also die Religion ist einfach unwichtig und sie ist einer bestimmten Emanzipation zum Opfer gefallen oder sie hat sie ersetzt. Der Humanismus ist die populäre Weltanschauung der Gegenwart und ich glaube, also das nehme ich einfach zur Kenntnis. Das ist ja jetzt schon seit 50 Jahren so in meinem Leben und da hat sich nichts geändert mit der Wende etwa oder so, sondern im Gegenteil, das sind ja unsere Positionen noch fragwürdiger geworden, auch als Kirche. Und ich habe mich engagiert in diesen ganzen Jahren für das Reformationsjubiläum und das habe ich gern gemacht, weil ich eben mich gerne einbringe und ich sehe da auch immer Möglichkeiten, das zu tun. Ich entdecke die auch und ich fand das gut mit der Dekade zum Beispiel und ich habe mich da auch immer über die Publikationen gefreut, die es gab. Ich fand das also alles auch sehr offen, sehr weit, auch was so Kultur und Kunst anging. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass es eben resonanzarm ist, aber das ist eben die Lebenswirklichkeit auch von Kirche, also von mir als Pfarrerin, wenig Resonanz. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Also das, ich bin ja auch zum Beispiel in der Filmarbeit engagiert und auch in der Literaturarbeit der EKD. Und es ist überall dasselbe. Also es fehlt uns an Resonanz und das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Phänomen. Wie habe ich jetzt mit jungen Leuten darüber gearbeitet? Also die Freiwilligkeit aller Angebote in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, führt dazu, dass eben alles sehr beliebig ist und es gibt nur einige Nadelöhre, durch die alle müssen und das eine ist die Schule und das andere sind die Ärzte. Und ich sage immer, werd entweder Lehrer oder Lehrerin oder Arzt oder Ärztin und wenn du dann was zu sagen hast, musst du es da sagen, wo du bist. Und deshalb ist also Schule ist das Nadelöhr, wo man sagen muss, da kommt eben Reformation mal vor, in Geschichtsunterricht, in Ethik oder in Rallye oder auch in Kunst, Musik. Und da muss es dann platziert werden. Aber das kann ich schlecht einschätzen, wie das jetzt in Deutschland gelaufen ist. Als Pfarrerin habe ich immer nur mit freiwillig Engagierten zu tun. Und die sind in der Regel hochgebunden, bereits religiös und kirchlich hochgebunden. Und das erlebe ich auch jetzt in der Studierendengemeinde. Es ist ja keine missionarische Arbeit, sondern wir machen eine Zielgruppenarbeit mit Leuten, die aus hochengagierten Elternhäusern kommen. Die wissen alles über Reformation. Und in der Regel sind die sicherer als ich, wenn es um solche Fragen geht. Also fühlen sich sicherer als ich, weil ich eine passionierte Zweiflerin bin. Aber ich kann das also nie alles so problematisieren, sondern ich denke, das ist eben mit den Mitteln, die wir haben und mit der Situation, in der wir uns befinden, so ist das Jubiläum begangen worden. Und da haben wir uns ganz wacker geschlagen. Man kann das auch kritisieren, aber man kann auch sagen, na ja, so ist es eben.
Dankeschön, Olaf Zimmermann. Du hast ums Wort gebeten.
Ja, weil also ich hatte schon ein bisschen die Sorge, wir wären uns hier auf dem Podium zu 100% einig und das würde total langweilig werden. Das glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass Religion im Moment überhaupt nicht egal ist, sondern ich glaube, dass es genau das Gegenteil ist. Es gibt eine fundamentale Suche der Menschen nach einem Sinn und es gibt auch eine fundamentale Suche nach Religion. Und ich glaube einfach, dass es genau das Problem der Reformationsfeierlichkeiten waren, dass sie nicht versucht haben, darauf Antworten zu geben. Und Antworten heißt natürlich in einer so vielfältigen Gesellschaft, wie wir leben, und auch in einer medialen Gesellschaft, dass man bestimmte Themen auch zuspitzen muss. Und die Reformation hätte sich natürlich wunderbar geeignet, um zuzuspitzen, nämlich zu sagen, was ist das denn überhaupt mit der Reformation gewesen? Was wollte denn der Luther oder die anderen Reformatoren, nicht wahr? Wie hat sich das denn in der, ich sag mal, evangelischen Kirche entwickelt? Aber man hat genau das Gegenteil gemacht. Sie haben ja schon davon gesprochen. Man hat ja letztendlich nachher so eine Art von weiße Salbe über alles drüber gestrichen, indem wir gesagt haben, unser Hauptziel ist jetzt, wir reden über Ökumene. Das ist nicht schlecht. Das machen wir alle gerne. Ja, aber es ist natürlich genau bei diesem Thema, wenn ich eigentlich das Reformationsjubiläum habe, vielleicht der falscheste Ort, genau das als Hauptthema zu nehmen, weil ich dann eben nicht mehr eine Debatte, eine Diskussion auslösen kann. Und genauso ist es ja auch gekommen. Es ist überall, haben alle gesagt, na ja, ist ja alles okay, man kann sich wohlfühlen, es gibt keinen Streit, es gibt keinen Ärger. Aber wenn wir wollen, dass sich andere auch für unsere Religion interessieren, dann müssen wir auch bereit sein, in den Debatte und in den Streit zu gehen. Und das hat man letztendlich vermieden und deswegen ist es egal gewesen. Aber nicht, weil die Leute kein Interesse an der Religionsfrage gehabt haben.
Schönen Dank. Ja, Herr Wolf.
Ja, ich bin doch etwas überrascht über das, was Frau Thiel gesagt hat. Ich denke, es geht nicht so sehr um Resonanz, sondern es geht um Profil. Also mit welchem Profil trete ich als Kirche auf oder feiere ich ein Jubiläum? Und die Selbstverständlichkeit, mit der Sie jetzt gesprochen haben, sozusagen von der Zivilreligion Humanismus, die möchte ich auch sehr in Frage stellen, weil wir heute in einer gesellschaftlichen Situation sind, wo die Grundlagen humanistischen Denkens in Frage gestellt werden. Tag für Tag auf der gesellschaftspolitischen Ebene. Und dann ist die nächste Frage, was bedeutet es denn, dass wir heute in einem, mit einem Traditionsabbruch zu tun haben, der nicht nur Auswirkungen innerkirchlich hat, dass da viel weggebrochen ist, sondern der auch gesellschaftspolitisch riesige Auswirkungen hat. Und da möchte ich schon drüber diskutieren, und das habe ich auch vermisst im vergangenen Jahr, dass wir a. innerkirchlich darüber reden, wie begegnen wir denn dem Traditionsabbruch, der uns ja unfähig macht, in einen angstfreien Dialog zu treten mit anderen Religionen. Das ist ja heute unser großes Problem, ja, dass die innere Verunsicherung bei vielen Menschen dazu führt, dass sie größte Angst haben, sich überhaupt anzunähern oder zu begegnen, ja, mit Menschen, die eine andere religiöse Überzeugung vertreten. Und ich halte das für dringend notwendig, dass wir darüber offen diskutieren. Und darum wäre es auch gegangen, in einem Jubiläumsjahr, aber geht es heute genauso, ja, wie machen wir, was ist der kirchliche Beitrag dazu, dass wir fähig werden, angstfrei in einer multireligiösen, multikulturellen Gesellschaft zu leben, ja, das bedeutet A, dass wir das befürworten, und das bedeutet aber B, dass wir uns profilieren und unsere eigene Glaubensüberzeugung auch immer wieder nähren und stützen und füttern und fundamentieren.
Ja, schönen Dank, Eva Leibbrand.
Ich möchte auch sagen, dass es mich wundert, dass Sie sagen, Religion spielt keine Rolle mehr. Also Sie haben jetzt erklärt oder erzählt, dass Sie keine Resonanz verspürt haben. Ich kann nachvollziehen, dass das ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Aber als Kulturpolitikerin und als Zeitungsleserin habe ich den Eindruck, dass weltweit Religion eine immer größere Rolle spielt und die Konflikte auch in unserer Gesellschaft immer mehr kulturell religiös aufgeladen werden. Man muss nur nach den USA schauen, wie da in dem Land mit der blühendsten Wissenschaft Kreationismus und ähnliche Dinge eine ganz große Rolle spielen, auch bis in die Politik hinein. Was mich wundert, ist, dass man sich während dieses Jubiläums diese Fragen nicht gestellt hat. Warum ist bei uns überhaupt keine keine Aufregung, kein Konflikt, keine Debatten um gesellschaftliche Fragen, die doch alle da wären. Was haben wir mit diesen Fragen eigentlich zu tun? Ich habe da eigentlich eher von kirchenfernen Medien interessantere Dinge gehört. Zum Beispiel irgendwo hat es geheißen, Trump ist der neue Luther. Kann man jetzt gut finden oder nicht, aber man fängt auf einmal an nachzudenken. Wie kommen die da drauf? Wie hat Luther damals vielleicht gewirkt? Ist er aufgetreten und hat gesagt, ist mir alles egal, was ihr so wichtig findet und was euch heilig ist. Ich habe ein anderes Ziel. Und durch eine gewisse Derbheit und eine Missachtung der Formen, wenn ich jetzt mal an Trump denke, da zu einer großen Verwirrung und Verunsicherung und auch Spaltung geführt. Wenn ich sowas lese, da wird auf einmal alles ganz spannend. Dann fange ich an nachzudenken und Entwicklungen zu sehen. Also mir schien das eine etwas in sich selbst beschäftigte Blase zu sein, die sich auch selbst bestärken möchte, die auf keinen Fall ökumenische Differenzen produzieren will. Das wäre ja früher möglicherweise so gewesen, aber ich glaube, selbst der ökumenische Streit interessiert eigentlich niemand. Warum soll man sich jetzt darum kümmern, ob die evangelische und die katholische Kirche miteinander auskommen, wo auf der Welt alles mögliche andere auch los ist? Also man hat den Bezug zu den Dingen, die eigentlich wichtig sind, die man ja mit kirchlichen Fragen verbinden könnte, den hat man nicht gesehen. Und die allerwichtigste Frage dabei ist für mich nach wie vor dieses, wie ist es mit dem Glauben an eine Wahrheit, der sich ja pervertieren lässt zu Radikalismus und dem Leugnen jeglicher Wahrheit, was dann zu einer völligen Relativierung führt. Wie komme ich da dazu, trotzdem in meinem Leben, wie du sagst, zu einer gewissen Sinnhaftigkeit zu kommen? Ich möchte einen Sinn, ich möchte einen Inhalt in meinem Leben bekommen und ich glaube, das ist eine große Suche heute. Und wie kann ich mit dieser Sehnsucht umgehen?
Also das ist ja genau das Spannende. Ich möchte einfach die Wirklichkeit ernst nehmen und auch die Ostdeutschen wertschätzen. Und da zeigt es sich ja, dass eben menschliche Werte auch lebbar sind ohne religiösen Kontext zum Beispiel, also ohne an eine bestimmte Wahrheit zu glauben. Und ich habe ja Yuval Harari zitiert, weil ich dessen Überlegungen zum Thema Entstehung von Religion hochspannend finde und die mich auch sehr nachdenklich stimmen. Und ich möchte in Ihr Gespräch einbringen, dass ich gerne für die Pluralität der Wahrheiten stehe. Und wenn Sie einfordern, dass irgendwie innerhalb des Reformationsjubiläums über was Bestimmtes diskutiert werden sollte, dann kann ich nur sagen, es ist passiert. Es ist einfach wirklich nicht real, wenn man sagt, wäre nicht gemacht worden. Es gab unglaubliche Programme in den evangelischen Akademien und so weiter. Die EKD hat einfach nur die Pluralität, in der sie sich selber befindet, abbilden können. Es geht nicht anders. Und es gab viele Foren und viele Diskussionen und Publikationen und was weiß ich, beim Deutschlandfunk und sonst wo, überall und immer wieder auch die Frage nach kultureller Relevanz, nach politischer Relevanz, nach der Verantwortung der Menschen. Und es ist eben so gehört worden, wie es in der Vielfalt des Marktes, auf dem wir uns befinden, gehört werden kann. Das geht uns ja jetzt nicht anders. Es ist einfach die Situation, dass wir in einer ausdifferenzierten und pluralen Gesellschaft leben. Und ich finde bemerkenswert, Herr Wolf, das möchte ich doch sagen, wie friedlich sie ist. Und dass auch, obwohl wir unterschiedlicher Religionen angehören und obwohl viele sich auf keine dieser Wahrheiten mehr einlassen, von denen wir denken, dass sie die einzig wahren sind. Also das finde ich eine echte Errungenschaft. Ja, also wie wenig Gewalt es zum Beispiel in unserer Gesellschaft gibt. Darüber bin ich jeden Tag froh. Denke ich immer, toll. Wenn ich nachts S-Bahn fahre, ich habe in der Regel keine Angst. Und ich muss ja jetzt immer pendeln und so weiter. Also es gibt vieles, wo ich sagen muss, es gibt da echt bemerkenswerte Entwicklungen menschlicher Kultur ohne die Bevormundung durch eine Religion. Und wenn wir jetzt sagen, die Menschen suchen nach Religion, da zielen sie in der Regel darauf ab, dass der Islam sich irgendwie in Deutschland oder in Europa stärker zeigt. Das haben wir in der europäischen Geschichte schon gehabt und es kommt hoffentlich zu einer religiösen Vielfalt, aber eine wichtige Stimme darin wird der Humanismus sein, der nämlich ohne Gott auskommt. Und das möchte ich einfach zur Kenntnis nehmen als eine laute Stimme in der Gegenwart.
Herr Wolf wollte darauf.
Natürlich da stimme ich Ihnen vollkommen zu, gibt es eine Pluralität der Wahrheiten. Aber in dieser Aussage steckt nicht nur das Wort Pluralität, sondern steckt auch das Wort Wahrheiten. Und dieses Wort Wahrheiten, der Plural, setzt sich zusammen daraus, dass es Institutionen, religiöse Strebungen, auch ideologische Strömungen gibt, die auch einen Wahrheitsanspruch erheben. Das ist ja an sich noch nichts Unanständiges, einen Wahrheitsanspruch zu erheben. Problematisch wird es an dem Punkt, wenn ich diesen für allein gültig erkläre und daraus ableite, deswegen werde ich andere Wahrheiten bekämpfen. Aber die Aussage ernst genommen, bedeutet es, bezogen auf die Kirche, natürlich muss die Kirche den Wahrheitsanspruch erheben und ihn auch profilieren und kommunizieren. Aber eben nicht in der Weise, dass spätestens seit 1555 geht das eigentlich nicht mehr, ja, also seit dem Augsburger Religionsfrieden, dass das die alleinige Wahrheit ist. Und letztlich, ja, hat ja Luther selbst sozusagen mit seiner Aktion dafür plädiert, ja, es gibt noch eine andere Wahrheit und einen anderen Zugang zum Glauben und zur Religion. Das müssen wir ernst nehmen. Und ich bin, was das angeht, jetzt nicht so optimistisch, dass ich sage, der jetzige Zustand in unserer Gesellschaft, kann Ihnen auch zustimmen, ist insgesamt, Gott sei Dank, friedlich. Aber das ist kein Selbstläufer. Wir müssen dazu beitragen. Wir haben ja genügend politische Bestrebungen, die genau diesen Zustand verändern wollen, die genau für ihr politisches Ziel wollen, ja, dass die Gräben in dieser Gesellschaft tiefer werden, dass diese Gräben dann auch sozusagen mit Gewalt bewahrt werden. Ja, man denke nur an das, was Götz Kubitschek vergangenen Donnerstag in Dresden geäußert hat. Ja, das muss ich zur Kenntnis nehmen und muss mich auch fragen, welche Verantwortung als Kirche ergibt sich daraus? Und wie müssen wir den Dialog und das Zusammenleben mit den Religionen so praktizieren, dass dieser Zustand erhalten bleibt? Es ist mir zu wenig, mich hinzusetzen und zu sagen, also es ist so ein bisschen Merkel-Sound, ja, alles ist gut, alles ist bestens, nur seid mal nicht so kritisch und es wird schon nichts anbrennen. Also das ist mir ein bisschen zu wenig.
Also ich finde das, was Sie gesagt haben, wirklich sehr gut, weil Sie das so offen gesagt haben und weil es mir so ein bisschen auch hilft zu verstehen, warum das nach meiner Ansicht so schiefgelaufen ist. Weil man hat ja 10 Jahre Zeit gehabt, quasi in der Vorbereitung. Ich kann mich nicht erinnern, dass man schon mal eine solche, ich sag mal, große Veranstaltung so intensiv 10 Jahre vorbereitet hat mit also verschiedenen Maßnahmen. Aber man hat offensichtlich diese 10 Jahre nicht genutzt, um die Grundfrage innerhalb der evangelischen Kirche zu klären, was will man eigentlich? Also was ist eigentlich das Ziel dieses Reformationsjubiläums? Also für was steht das denn überhaupt? Also bei dem, was Sie gesagt haben, und das finde ich als eine Position, ist das ja vollkommen okay, die kann man haben. Wenn die natürlich eine Position ist, die von vielen innerhalb unserer Kirche getragen wird, dann muss man sagen, brauche ich auch kein Reformationsjubiläum zu feiern, weil dann hat sich das erledigt. Also das heißt, dann hat sich also auch diese Positionierung erledigt. Und vielleicht ist das eben mit eines dieser Gründe gewesen, dass es nicht klar auch nicht klar innerhalb der Kirche besprochen worden ist, was wollen wir eigentlich und was wollen wir nach außen darstellen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man nachher überlegt hat, kann ich nicht irgendein Thema nehmen, wo alle zufrieden sein können, wenn man das nimmt. Das war dann das Ökumene-Thema, wo also niemand etwas dagegen haben kann, schon am wenigsten die katholischen Brüder und Schwestern, weil die fanden das auch ganz gut. Schauen Sie sich mal das Ergebnis an. Keinen Schritt auf die evangelische Kirche zugegangen. Und trotzdem ist es letztendlich ja das, wenn überhaupt etwas medial beherrschend war, dann ist das Ökumene-Thema das beherrschende Thema gewesen. Und alle anderen Fragen, also was unterscheidet denn zum Beispiel evangelischer von katholischer Theologie? Ist denn die Idee von Martin Luther und den anderen Reformatoren heute überhaupt noch wichtig, interessant für unsere Gesellschaft in irgendeiner Form entscheidend? Das ist ja alles nicht debattiert worden. Deswegen glaube ich, dass das Scheitern des Reformationsjubiläums eine inhaltliche Krise der evangelischen Kirche zeigt. Das ist, glaube ich, das wirkliche Problem. Und deswegen aber glaube ich auch, dass man jetzt die Chance nutzen muss, nach dem Scheitern zu überlegen, was kann ich eigentlich daraus lernen? Also kann ich jetzt daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Und deswegen finde ich, sollte die Debatte auch um die Frage, ob das Reformationsjubiläum erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, nicht zu Ende sein. So, und wie die EKD das im Moment behandelt, versucht sie ja jetzt einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, war doch gut gewesen, wir haben doch eine ganze Menge erreicht, lasst uns doch zufrieden sein und jetzt gehen wir zum nächsten Thema über. Nein, ich finde, das ist jetzt ein spannendes Thema, wo wir nochmal die innere Verfasstheit unserer Kirche diskutieren können und überlegen können, wie wir uns vielleicht für die Zukunft inhaltlich klarer positionieren können.
Ja, danke.
Ich möchte darauf reagieren, und zwar habe ich ja den Verdacht, dass schon das Gründungsdatum das Problem ist. Also wenn Sie ganz ehrlich sind, oder ich als Frau, ich finde nicht besonders viel daran zu feiern an diesem Luther. Und ich habe Kinder und ich arbeite in der Literaturarbeit der evangelischen Kirche und ich habe viele Kinderbücher rezensiert, die sich mit Reformationsjubiläum befassen. Und ich habe daran gesehen, wie schwer das ist. Also wie schwer das auch den renommierten Verlagen gefallen ist, mit großen Namen der Illustration etwa dieses Thema zu behandeln, weil es einfach so ein fragwürdiges Thema ist. Also was ist denn Luther für ein Typ gewesen? Und hier auf der Messe sind die Dicke Dachs Leute da und die haben mir die ganze 2017 die Dicke Dachs in Wittenberg spielen lassen und die Reformationsgeschichte aufgearbeitet, sehr, sehr klug gemacht, aber sowas von dröge. Und das liegt am Thema und nur die Dicke Dachs waren witzig und die haben die Kinder beim Lesen gehalten und ich meine, damit hat das was zu tun und ich glaube, das ist auch ehrlich zu sagen, und das hat ja die Käsmann mehrmals gesagt, es ist so ein ambivalentes Thema, der Antisemitismus des Luther, was der über Frauen gesagt hat, über Schwangerschaft und so weiter und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dieses Mal das so schwer war, etwas darüber zu machen und das zu feiern. Also der Dominik Welters von der LVZ hat zu mir gesagt, ihr Protestanten, ihr könnt einfach nicht feiern, das können wir Katholiken besser. Das ist die eine Seite. Wir können nicht feiern. Natürlich, das stimmt. Das muss man auch so festhalten. Aber es liegt auch am Thema und am Gegenstand. Und das möchte ich auch nochmal einbringen. Das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Und wenn wir hier so sagen, die EKD, frage ich mich immer, wen meinen Sie denn eigentlich? Denken Sie an Thies Gundlach oder an den EKD-Ratsvorsitzenden? Na eben, wer ist da eigentlich gemeint? Das frage ich mich da immer ein bisschen. Und dann ist auch die Frage, ist doch spannend, oder für mich ist keine Frage, sondern eine Feststellung, dass eben eine gewisse oder sogar eine große Zurückhaltung in der Zuspitzung der Themen war. Das spricht auch für Liberalität. Das begrüße ich. Ja, aber Herr Wolf, Sie haben das Reformationsjubiläum mit dem Abschreiben der Bibel begonnen in Leipzig. Es war Ihre Idee. Es hat auch keinen interessiert. Also sage ich mal so ein bisschen provokant. Aber trotzdem ist es so, damit mussten Sie auch umgehen, dass eigentlich kein hinterm Ofen vorgelockt hat. Und das ist die Situation, die man auch einfach so mal sagen kann, so ist es eben.
Darf ich da kurz nur sagen,
die Diskussion ist heftig,
Sie Bibel, sagen, dass ich komme gar nicht zu Wort. Die Bibel wurde aus Anlass der 1000-Jahr-Feier Leipzigs geschrieben, und zwar an einem Tag die gesamte Bibel. Da müssen schon ein paar Leute hinterm Ofen hervorgekommen sein, um das zu erreichen. Aber das nur so am Rande. Ansonsten denke ich, wir kommen immer wieder zu dem wichtigen Punkt, ja, es geht um das Profil, mit dem wir als Kirche auftreten und was nun die Reformationszeit angeht, das 16. Jahrhundert, ja, ich stimme Ihnen zu, die Reduktion auf Luther ist zu wenig, ja. Weil die Reformation war ein bisschen mehr als Luther. Es war eine europäische Geschichte und man muss ja immerhin bedenken, die Kerngedanken Luthers
waren ja schon 100 oder 130 Jahre alt, wenn wir an John Wycliffe denken und an Johann Hus. Also das war ja sozusagen die Nachhut der europäischen Reformation, die schon 100 Jahre zuvor lebendig war. Luther war es nicht allein. Es gab ja eine Vielzahl, es war eine Bewegung, ja, und es gab sehr unterschiedliche Strömungen in der Reformation. Nicht zuletzt ja auch den sogenannten linken Flügel der Reformation. Das heißt, das, was dann sich am Niederrhein abgespielt hat oder im süddeutschen Raum abgespielt hat, dass nämlich die reformatorischen Gedanken nicht sozusagen an die staatliche Obrigkeit zum Schutz übergeben wurden, sondern indem der Gedanke, der am Anfang stand, wichtig war, nämlich wir führen tatsächlich das Priestertum aller Gläubigen durch und die Kirche hat von der Basis, von der Gemeinde her, über die presbyterial-synodale Ordnung, hat etwas hat ihre Organisation eben quasi vordemokratisch zu gestalten. Also das gehört ja auch mit dazu. Und wenn ich jetzt an den Gedanken Priestertum aller Gläubigen denke und wie Luther das begründet, ja, dann ist das eine Grundlegung dessen, was wir heute sagen, benennen mit Menschenrechten. Ja, dass er nämlich sagt, es kann nicht sein, schreibt er an einer Stelle, ja, dass es einen Aufruhr gibt, ja, wenn ein Priester erschlagen wird, ja, aber wir nehmen es wie selbstverständlich hin, wenn ein Bauer erschlagen wird. Und das geht nicht, denn beide sind Christenmenschen damals, ja, und beide haben das gleiche Recht zu leben. Und insofern gibt es da viele Dinge, ja, die man spannend hervorkramen kann, losgelöst auch von Luther, die für die heutige Entwicklung auch tragend sind und wo es sich lohnt, darauf zurückzublicken. Also es ist natürlich alles in sich widersprüchlich. Welche politische Bewegung ist nicht in sich widersprüchlich? Also das haben wir doch überall, ja, wenn ich an die 68er-Bewegung denke, ja, da haben wir die RAF, ja, dann haben wir aber gleichzeitig diesen gesellschaftlichen Aufbruch, das Knacken von auch Traditionen, das ist nun nicht das Wesen des 16. Jahrhunderts, das ist überall so. Trotzdem kann ich wertschätzend und auch mit Gewinn auf solche Zeiten zurückblicken.
Dankeschön.
Ich darf noch mal aufgreifen, was Sie gesagt haben. Auch diese Bücher von Harari, die ich auch sehr liebe, ein völlig anderes Verständnis auch von Entwicklung der Menschheit. Die Religionen, die dazu dienen, um Gesellschaften zusammenzuhalten, etwas, was nur der Mensch kann, dass er sich Bilder schafft und Symbole, mit denen er sich innerhalb der Gesellschaft einigt auf das, was wichtig ist. Und wenn ich jetzt mir das angucke, katholisch, evangelisch, die Welt brennt, es gibt Probleme aller Art, es gibt die Überbevölkerung, es gibt den Klimawandel, es gibt die Ressourcenknappheit. Und diese beiden Religionen reden seit 500 Jahren darüber, wie man das Abendmahl gestalten soll. Das ist doch einfach vollkommen daneben, neben allem dem, was die Leute bedrängt und interessiert. Da sind sie nicht ungläubig, sondern sie wissen einfach nicht, worum es geht. Also alles, was ich jetzt so mitgekriegt habe, das ist eine Selbstbespiegelung innerhalb einer Blase, die sich nicht mehr darum kümmert, was eigentlich wichtig ist. Und Rechtfertigungslehre, das ist in Augsburg auch irgendwann mal großer Erfolg gewesen, dass da evangelisch-katholisch irgendwas unterschreiben. Kein Mensch hat kapiert, worum es geht. Und diese Religionen machen sich unglaubwürdig, wenn sie sich um solche Kleinigkeiten kümmern, Erbsünde, wo irgendein Kirchenvater mal irgendwas aufgeschrieben hat und darum sollen wir uns jetzt kümmern und darum sollen wir uns grämen. Also ich glaube, dass Fragen nach Sinn und wohin geht's mit der Menschheit und wie können wir uns so organisieren, dass wir friedlich auf einem übervölkerten Planeten leben können, jeder ein gutes Leben, das wären Aufgaben noch und nöcher. Die Kinder sind da einfach nicht vorgekommen. Und dann ist es wesentlich und dann wird man auch auf Interesse stoßen. Also das wäre wir die Aufgabe, denke ich, diesen grundsätzlich humanen Inhalt der christlichen Religionen so zu durchdenken, dass man draufkommt, was kann man denn daraus herauslösen für die Fragen der Gegenwart und der Zukunft. Und da gibt's Fragen genug.
Dankeschön.
Darf ich reagieren? Jetzt kommt es hier vorbei, das Mikro. Dann kommt es zu Ihnen. Also mit der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich überlegt, was ist denn, also an welchen Stellen ist denn Kirche relevant in Europa, würde ich sagen. Und da fällt mir natürlich als erstes ein die Basisbewegung des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Das muss ich schon sagen. Und da ist zum Beispiel, werden diese Fragen immer sehr deutlich gestellt. Ne? Da spielt die Erbsündenlehre keine Rolle mehr, sondern da haben sie Großveranstaltungen und überfüllte Messehallen zu den Themen ethischer Relevanz und Nachhaltigkeit und. Das halte ich hoch, finde ich, ist zum Beispiel eine ganz wichtige Entwicklung, ja auch ein Ergebnis des Krieges und des Nachkriegsprotestantismus, ja, mündiges Christentum und vor allen Dingen Priestertum aller Gläubigen. Und das zweite ist Taizé. Und ich finde, das muss man auch mal bedenken. Was bedeutet das eigentlich, dass da in diesem kleinen burgundischen Dorf nach wie vor 120 Männer eine ökumenische Gemeinschaft leben und Zehntausende Jugendliche jeden Sommer berühren und erreichen? Und das hat überhaupt nichts mit, da gibt es kein Logo außer einer Friedenstaube, da gibt es kein R2017 und nichts. Die nehmen keine Spenden an, die lassen sich nicht von der Europäischen Union refinanzieren, die machen einfach Gebete. Und das macht mich sehr nachdenklich. Und sie sind außerdem extrem uneitel. Und man kann sie auf kein Podium einladen. Man kriegt diese Brüder auf kein Podium und die äußern sich zu nichts, sondern die sagen, wenn wir kommen, dann kommen wir nur, indem wir eine Gebetsnacht machen. Was anderes machen wir nicht. Das hat was. Und das sind die beiden Elemente relevanter Kirche in Europa, würde ich sagen, aus meiner Sicht, stellt uns auch in Frage, also auch unser Gespräch, ja. Das wollte ich nur einbringen.
Dankeschön. Man drängt sich nach dem Mikro, bitte.
Ja, ich wollte einfach nur einmal nochmal auf das zurückkommen, was Sie eben gesagt haben. 500 Jahre Reformation heißt Martin Luther, der ist auch jetzt schon seit 500 Jahren vergangen. Das muss man also sehen. Und wir müssen ihn natürlich auch, wenn man will, neu erfinden. Also das heißt auch als Idee natürlich neu erfinden. Außerdem glaube ich, dass die Reformation nicht nur Martin Luther ist. Also ich selbst komme aus der kalvinistischen Tradition. Da gibt es also noch eine ganze Menge anderes. Auch alles nicht ohne Probleme, um das also auch klar zu sagen. Aber wer hindert uns denn daran, diese Fragen heute neu zu diskutieren? Ich finde, das ist ja der wichtige Punkt. Und das ist versäumt worden bei dem Reformationsjubiläum. Und der zweite Punkt, jetzt ist ganz viel über Priestertum aller Gläubigen gesprochen worden. Man kann jetzt hier bei Chrismon am Stand sich anschauen, gibt es ein neues Buch erschienen, Momente heißt das, des Reformationsjubiläums. Und ich habe das zugeschickt bekommen, dann habe ich mal durchgezählt, die Bilder, das ist ein Bildband, also besteht nur aus Bildern und ganz wenig Text. Ja, ein Drittel aller Bilder zeigen sogenannte leitende Geistliche der evangelischen Kirche. Das ist die Realität, ja. Und so viele Männer und Frauen in Schwarz, ja, wie in diesem Buch findet man selten, ja. Das heißt, das ist eben ein Teil der Wirklichkeit, die wir haben. Und deswegen glaube ich, gehört genau diese Frage, wer hat das zu verantworten? Und wir haben ganz wenige Personen haben in der EKD letztendlich dieses Reformationsjubiläum zu verantworten. Die katholische Kirche hätte ein ähnliches Jubiläum auch nicht zentralistischer organisiert, wie die evangelische Kirche es jetzt organisiert hat. Und das ist, glaube ich, eines der wirklichen Probleme gewesen. Und da müssen wir beim nächsten Mal draus lernen.
Ist ja schade, dass wir beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr so ganz dabei sein werden, in dieser Runde auf alle Fälle. Für mich war ein großes Problem, dass die unterschiedliche Glaubensbildung über 40 Jahre in Ost und West natürlich auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen geschaffen hat. Und das wäre etwas gewesen, was ich mir gewünscht hätte, dass über die Reformationsdekade angepackt wird, transportiert wird und dann im Reformationsjahr auch vielleicht spürbar wird, was vielleicht noch kommen kann. Es war ja der allgemeine Duktus, das war ein Jahr und wir werden weitermachen. Ich gucke auf die Uhr und sehe, gerne hätte ich es eigentlich noch das Gespräch ins Publikum gegeben, aber die Diskussionsfreude war so intensiv, hat natürlich auch meine Stimme etwas geschont. Ich wünsche Ihnen all, schon ist sie wieder weg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Messetag, einen schönen ersten. Und wir werden zwar nicht in 100 Jahren wieder hier sein, aber im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder mit der Reihe vom Wert der Werte. Ganz herzlichen Dank an mein Podium und auch euch und Ihnen noch eine schöne Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.